Jüngst war zu lesen, dass eine Frau nach vielen, vielen Jahren im Wachkoma wieder aufgewacht ist. Ich habe heute den Frank Rüdiger Halt bei mir im Studio, der ein Buch geschrieben hat mit dem ziemlich provokanten Titel Volk im Wachkoma. Sollten wir uns kollektiv tatsächlich als Deutsche in einem solchen Zustand befinden? Dieses Buch hat ja einen wirklich heftig provokanten Titel, Volk im Wachkoma. Zeit aufzuwachen, Zeit zum Widerstand. Du bist gar ein Aufrührer? Kommen wir gleich zu, aber stell dich einfach unserem Publikum einmal vor. Du bist ausgebildeter Physiker, aber in Richtung auch, nee, beides, Diplomphysiker und Lehrer.
Schulmeister, ja.
Schulmeister, okay. Ah, Master gab es doch damals noch nicht.
Na, ist etwas karikierend ausgedrückt, ja, okay. Schulmeister. Ich wollte das nicht so, Gymnasiallehrer, das klingt so, als wenn es was Besonderes wäre.
Ja.
Aber es ist auch nur ein Schulmeister und ja auch kein wissenschaftlicher Beruf. Ja, das war meine Ausbildung. Ich bin geboren in der DDR, ehemaligen DDR, in Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg. Und vor dem Mauerbau mit den Eltern geflüchtet. Mhm. Und dann eben im Westen, sogenannten Westen, aufgewachsen. Und zuletzt nach dem Abitur 1968 eben zum Studium nach Kiel gegangen, dort meine Physikausbildung gemacht, zum Diplomphysiker. Und dann habe ich mich entschieden, aus sozialer Neigung gewissermaßen noch den pädagogischen Berufsweg zu gehen und die Endausbildung als Gymnasiallehrer dann auch noch abzuschließen.
Ah, okay, so rum. Ja.
Also erst den Physiker, um auch ein bisschen geistige Präzision, das ist eigentlich so mein Hintergrund.
Ja.
Da man ja im Bereich der Pädagogik weder von Wissenschaft noch Präzision reden können kann, glaube ich.
Ja, okay. Weißt du, woher das Wort Pädagoge kommt?
Ich glaube nicht.
Das erste Mal, an der Uni habe ich ja Griechisch gelernt, Altgriechisch, und unser Dozent hat uns das verraten. Pais ist das Kind und Ago, also auf Griechisch.
Ja.
Und Ago heißt eigentlich gehen, aber im Griechischen gibt es auch ein Gehen machen. Das heißt, Pais, Paidagogos, das waren die Kinderführer, und zwar jetzt kommt's, die Kinder der Reichen von zu Hause abholten und sie zur Schule brachten, weil auf dem Weg Päderasten lauerten.
Oh.
Das so sind die Paidagogos, die Pädagogen, das erste Mal in der Literatur aufgetaucht. Nur mal so, by the way. Die Päderastenabwehrer.
Ja.
Im Prinzip. Was hat dich denn bewogen, weil Erkenntnis ja nie davon zu trennen ist, von der Existenz, in der sie gewonnen ist.
Ja.
Was hat dich bewogen, Physik zu studieren?
Ja, das ist Zufall. Ist Zufall.
Okay.
Meine beste Note im Abitur. Mit 3,2, glaube ich, abgeschlossen damals. Ganz im Gegensatz zu heute, wo die 1 mehr oder weniger Standard geworden ist. Da hatte ich die beste Note, 2.
Okay.
Das war der Grund. Und mein Physiklehrer, der war so strahlekräftig für uns Schüler. Da hat man gesagt, wenn man da gut ist einigermaßen, dann studiert man das eben. Mhm. Man macht ja das meiste den Menschen zuliebe oder irgendwelchen Vorbildern zuliebe. Und nicht, weil es irgendwie einen Hintergrund gibt, einen besonderen. Also ich war nie begabt für Technik. Ich war ja sozusagen Linkshänder, was die Praktikabilität anging. Und deswegen, das war der einfache Grund.
Also, okay. Also ich habe auch damals Physik mit 2 gehabt. Allerdings nur aus der 11. mit ins Abitur genommen. Aber das war so außerhalb von meiner Vorstellung.
Und am Ende hatte ich den Eindruck, ich habe Physik immer noch nicht verstanden, nachdem ich dann das Diplom abgeschlossen hatte.
Ja.
Und dann wurde mir klar, da kommst du auch nicht weiter, guckst mal in eine andere Richtung.
Okay.
Die vielleicht nicht so schwierig ist, und da ging ich dann in die Pädagogik.
Ja.
Aber im Grunde genommen ist das Desaster da noch viel größer, habe ich am Ende festgestellt, nachdem ich jahrzehntelang dann in diesem Bereich gearbeitet hatte, bis zur Rente, als ich 63 war.
Du bist dann, nachdem du als Gymnasiallehrer an verschiedenen Privatschulen, glaube ich, gearbeitet hast.
In 5 Bundesländern habe ich gearbeitet, ja.
Also hast mal reinschnuppern dürfen, weil ist ja Ländersache, ne? Schul, die Schulaufsichtsbehörden und so weiter, ist alles normalerweise Ländersache.
Und dadurch, dass ich an der Privatschule nur gearbeitet habe, immer nur an einer Privatschule, nicht im öffentlichen Dienst, da wäre ich auch mit Sicherheit nie geeignet gewesen, weil ich von Natur aus ein bisschen fragender Typ bin und auch vielleicht widerständig von meiner Struktur her gesehen.
Aber okay, du weißt aber, Widerstand erzeugt Hitze, ne? Also musst du...
Wahrscheinlich, ja.
Oder irgendwo, da gab es doch das Ohmsche Gesetz, habe ich immer gehört. Aber du bist dann trotzdem noch in die Univerwaltung gegangen. Wie geht das?
Na gut, da war ja ein Notstand, als die DDR zusammenbrach. Ja. Oder man sie bewusst zusammenbrach, würde ich sagen.
Ja, oder zusammengebrochen dann
wurde.
Ja, abgebrochen.
Dann suchte man einen Dezernatsleiter an der Uni Potsdam, zufälligerweise.
Ja.
Für mich ein glücklicher Zufall. Also... Ja. Ich wollte ja an meiner ehemaligen Städte, also meiner ehemaligen Heimat, wieder Aufbauhilfe leisten. Und ich bin auch so ein bisschen in diese Richtung gepolt.
Ja.
Also, was kann man tun für die Menschen sozusagen? Mhm. Und dann erlebe ich da die große Überraschung, im Sinne von alten Seilschaften natürlich. Und vor allen Dingen um Vorteilsnahme. Da ging es nicht um ethische oder um Aufarbeitung oder personelle Erneuerung. Da ging es einfach nur um Lehrstühle oder um gute Posten. Die waren ja damals großartig ausgeschrieben. Bis zum Minister wurden ja Leute gesucht. Und das war ja nur noch ein kleiner Posten, Dezernatsleiter im Sinne. Aber es war halt attraktiv jedenfalls. Ne? An der Uni, da hast du erstmal Kontakt zur Wissenschaft und zur Forschung. Und gleichzeitig ist es ja ein öffentlicher Dienst. Du bist also abgesichert, zwar kein Verbeamteter, aber und dadurch bist du ja auch freier. Ne? Du kannst ja immer die Berufe wechseln. Als Staatslehrer hätte ich das ja nie machen können, als Lehrer.
Ja.
So kann ich sagen, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt nach Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, wo ich überall war.
Ja.
Und habe halt die Welt ein bisschen erkunden können auf pädagogischem Sektor. Mhm. Das können ein Staatslehrer nicht. Deswegen ist der Horizont immer sozusagen von der Stellung her schon begrenzt.
Ich also muss man einen Antrag kann schon stellen. Mal das Land wechseln, aber es ist schon
Antrag nicht verbunden.
Ja, ja.
Man muss Glück haben, dann kann man mal wechseln, auch als Polizist oder sonst jemand, der verbeamtet ist. Mhm. Man ist immer untertan
ne,
in der Struktur der.
Und du hast, also Anfang der 90er bist du dann schon nach Potsdam gegangen?
91.
Mitte
91, also gleich nach
der Wende. Bis zur Rente warst du
nicht? Nein, da war ich ja nur 5 Jahre.
Ah, okay.
Und dann war der Krieg für mich beendet. Das war auch in gewissermaßen ein Krieg, denn ich hatte dort Aufarbeitungsgruppen gegründet, 3 insgesamt. Und das war natürlich für die keine Freude, wenn man sagt, nein, nein, einige Leute gehören ja gar nicht hierher. Ja. Die ehemaligen Funktionäre, Staatssicherheitsmitarbeiter, Kaderleiter, das sind doch die Schlimmsten gewesen. Ich hatte ja schon als Kind damals erlebt den Kommunismus.
Ja.
Ich durfte
mit 8. Glaube ich,
mit 8 rübergegangen, aber als Kinder wurden uns eingeprägt, pass mal auf, haltet ihr den Mund, von wegen Westgeld und Westgespräch und Westfernsehen. Ne? Ich habe auch immer von den Russen als Scheuerlappen, das war mal so ein abfälliger Begriff.
Ja.
Und in der S-Bahn, meine Mutter, halt bloß den Mund, wenn die da kommen ne? oder Kontrolle machen. Es war immer so eine Gefahren, innere Angst, die wir als Kinder schon erlebten. Und nachher, nachdem wir im Westen dann waren, durften wir als Kinder immer wieder rüberfahren, die Verwandten besuchen, meine Großeltern.
Die Eltern nicht, ne?
Die Eltern nicht, ja. Nee. Und als Soldat durfte ich das auch nicht mehr später.
Ja.
Aber dann erlebt man dann wieder die Angst ne, an der Grenze. Da bist du aufgehalten im Winter, stundenlang gestehen und überall die Kontrollen. Und man wusste, was man nicht sagen durfte. Mhm. Und was, naja...
5 Jahre. Was hast du gesagt? Du hast 3 verschiedene oder mehrere
also Aufarbeitungsgruppen gegründet. Eine hieß Hochschulerneuerung von innen an der Universität Potsdam. Das war die wichtigste.
Ja.
Und die hatte halt sich zur Aufgabe gemacht, die, zum Beispiel die Aktenanträge bei der GAUK-Behörde damals, hieß die GAUK-Behörde, anzufordern. Das habe ich also persönlich gemacht. Ja.
Eigentlich müsste ja Bock zum Gärtnerbehörde heißen, ne?
Oder so, ne? Ja, ja. Also das ist die Behörde, die am meisten... hochbelastete Mitarbeiter hatte als deutsche Bundesbehörde. Alle anderen Behörden im Vergleich weniger. Ausgerechnet die Säuberungsbehörde war am meisten belastet.
Belastet heißt mit
Funktionären und Stasi-Leuten ausgestattet. Also teilweise aus dem Ministerratbereich, auf dem Innenministerium. Und es waren noch relativ harmlos dann die Staatssicherheitsleute. Es waren etwa 70, wovon Gauck nie gesprochen hat vor dem Bundestag. Da hat immer das runtergefahren, die Zahl. Als auch die Leitungspositionen verschwiegen, in denen sie teilweise waren.
Ja, ihn selbst.
Was der Bürgerrechtler Fuchs später aber veröffentlicht hat in seinem Buch. Der sprach darüber. Ich hatte ja das Glück, diese Leute auch persönlich kennenzulernen. Freier Klier, Bärbel Bohler, die Bürgerrechtler-Szene, die mich dann auch geprägt haben später in meinem weiteren Werdegang. Mhm. Nach dem Motto, welche Leute musst du eigentlich als Vorbilder dir vorstellen in der Fantasie? Welchen Leuten kann man überhaupt noch vertrauen?
Was, das Wort Vorbild ist ja, das klingt so fast antiquiert. Was ist für dich ein Vorbild? Was war für dich ein Vorbild? Woran hast du dich orientiert? An welcher Qualität eines Menschen?
Also zunächst mal ist es für mich selbstverständlich, wenn man im pädagogischen Bereich tätig ist. Also da geht es ja um Bildung. Mhm. Und da steckt das Wort Vorbild, ist ja praktisch die Voraussetzung, finde ich, wenn man Pädagogik betreibt, dass man Vorbilder definieren kann oder vor Augen hat. Denn wohin sollen denn die Kinder gebildet werden? Wohin? Und vor allen Dingen muss man ihnen auch ein Bild zeigen, den Kindern. Ein Bild über die Welt, in der wir leben, damit sie sich irgendwann entscheiden können, was sie machen und in welche Richtung sie sich bewegen können. Mhm. Wenn aber die Bilder zerschnitten werden in kleine Partikel oder heute sagt man Kompetenzen, dann ist das gar nicht mehr möglich. Also Vorbilder sind Voraussetzungen, überhaupt damit Bildung einen Sinn haben kann. Und Vorbilder sind für mich Bürgerrechtler zum Beispiel, Querdenker oder Leute, die etwas in Frage stellen, die nachdenken, die auch Zeit dazu haben, nachzudenken. Mhm. Und nicht dauernd im Hamsterrad sind, wo die Zeit dann gar nicht mehr gegeben ist. Also zum Beispiel Martin Luther King selbstverständlich, wenn man Namen nennen will, Thomas Münzer oder heute Daniele Ganser oder Andreas von Bülow. Also Leute, die man heute alle Verschwörungstheoretiker nennt, weil sie andere Fragen stellen und andere Schlüsse ziehen und vor allen Dingen gegen den Strom schwimmen, gegen den geistigen Trend, der heute eine ganz fatale Richtung eingeschlagen hat und vor allen Dingen ein ganz perverses Menschenbild erzeugt hat, das man Homo economicus nennt. Mhm. So nennen das die Ökonomen, also die jetzt kritisch sind, die sagen, wir haben einen Zustand, der nichts mehr mit Pädagogik zu tun hat, ja die Pädagogik zerstört. Ein Zersetzungsprozess, der heute abläuft an den Schulen, natürlich nicht nur an den Schulen, wir haben ja Ökonomisierung überall. In der Bildung natürlich am schlimmsten, weil die Bildung ist das Herzstück, finde ich, an der Gemeinschaft. Mhm. Was denn sonst? Die Wirtschaft ist ja nur der Motor. Das Geld ist nur der Blutkreislauf. Aber das Herz und die Seele, das ist die Bildung. Und genau die wird jetzt auch noch zersetzt. Ja, weil sie unter anderem keine Vorbilder hat und weil sie keine Gesamtbilder mehr herstellt.
Dafür gibt es Idole, die aber austauschbar
sind. Ja, Idole, das ist ja nun hat mit Vorbildern nichts zu tun. Aber wenn ich die Namen nennen würde aus der Geschichte, wie gesagt, King, Herr Münzer oder heute solche Historiker wie Daniele Ganser oder Bürgerrechtler, die wir heute ja kaum noch haben, oder Leute, die auch in irgendeiner Weise manchmal aus der Politik oder aus der Musikszene gibt es ja auch noch Leute, die Lieder singen, die etwas mit politischen Inhalten zu tun haben oder mit der neuen Weltordnung in Verbindung stehen und sagen, um Gottes Willen, das merkt doch jeder, dass es hier in eine ganz totalitäre Situation abzielt.
Okay, totalitär Wachkoma. Das Buch heißt ja Volk im Wachkoma. Wachkoma bedeutet, zumindest von außen, da lebt zwar jemand, aber dieses Leben ist eher ein Vegetieren, ein nicht aktiv am Leben teilnehmen, sondern eher Vegetieren. Es gibt tatsächlich Leute, die eine Erinnerung an das haben, was während dieses Wachkomas war. Um jetzt mal beim Einzelmenschen zu sein. Aber generell, also du sprichst sie an und sie gucken dich vielleicht mit großen Augen noch an und das war's. Wie kommst du dazu, unser Volk, also sozusagen die Diagnose zu stellen, unser Volk ist im Wachkoma?
Also zunächst mal muss ich ja Volk abgrenzen von dem, die nicht davon betroffen sind. Also von den Machteliten, von den Geldeliten und von der Bildungselite. Diese Leute, die also etwas an Wissen haben, wovon sie die Menschen, die meisten, abgegrenzt haben oder abgeschottet haben. Sodass das sogenannte Volk, also die meisten, nichts wissen können oder nichts wissen sollen sogar, damit sie keinen Widerstand entwickeln können.
Also wie jetzt beispielsweise Ramsauer, ich glaube CDU,
Abgeordneter und Leiter eines Untersuchungs- oder eines, nicht Ausschusses, aber doch ein Leiter eines Ausschusses. Da ging es um Klimawandel und Welternährung. Und er hat, habe ich jetzt jüngst gelesen, er hat verboten, dass das aufgezeichnet wird, diese öffentliche Anhörung, öffentliche,
ja.
Und dass sie dann anschließend ausgestrahlt wird. Warum? Mhm. Weil die AfD einen Kritiker reingebracht hat.
Mhm.
Das heißt, ja, das würde das stützen, ja. Von ganz oben wird, oder ganz oben, innerhalb der Politik, wird dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit überhaupt gar nicht erfährt, dass es zu CO2 noch eine ganz andere Meinung gibt.
Ja. Ja. Das waren ja auch meine Erfahrungen in letzter Zeit. Ich hatte dann nach der Rente einfach nur mal versucht, Leute zu bekommen, die etwas von einer Sache verstehen, also ja. Professoren, die einen guten Ruf haben. Zum Beispiel der eine, Herr Puls, der war Leiter des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig, unter anderem. Mhm. Den hatte ich eingeladen zum Thema, erwärmt sich das Klima, Klimaerwärmung. Mhm. Und der hat eben unter anderem davon gesprochen, dass es reiner Blödsinn ist und dass das CO2 gar nicht die Fähigkeit hat, rein physikalisch gesehen, das Klima zu verändern oder überhaupt zu beeinflussen. Das ist also rein
Parts per
also vier also Moleküle von 10.000,
ja.
Wovon diese vier Moleküle, nur ein kleiner Bruchteil davon ist überhaupt menschengemacht.
Ja.
Und das ist also geradezu absurd, dieser Gedanke. Wobei es auch absurd ist, zum Beispiel zu glauben, dass eine Aluminiumdose dicken Stahl durchschlägt, ohne nach außen hin sichtbar zu werden, dass da Teile zusammenbrechen, um auf ein anderes Thema zu kommen.
Das wäre jetzt 9-11?
Das war jetzt 9-11. Oder? Okay. Also,
aber auch da, im Prinzip kann ich das mal so eine kleine Zwischenbilanz, wir merken gar nicht, dass uns dauernd Lügen erzählt werden. Kann man das so?
Ja.
Oder Halbwahrheiten,
ja.
Oder die Wahrheit uns vorenthalten wird.
Also, wobei das ganz banal ist, also dass wir belogen werden seit Jahrhunderten. Das hat ja schon alte Voltaire gesagt. Ne? Mhm. Geschichte zum Beispiel ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Also Leute, die jetzt auch in dem Fall ja ein Wissender, einer, der in gewissen Elitenkreisen ja tätig war, unter anderem Freimaurer, der kann sich das erlauben zu sagen. Und die sagen ja auch die Wahrheit oft. Ne? Ich habe viele Zitate ja auch immer von irgendwelchen noblen Leuten, also Staatspräsidenten oder berühmten Wissenschaftlern, die ganz Dinge sagen, die wir niemals wissen dürfen eigentlich. Ja. Weil die Schule vermeidet, das zu garantieren, zu sagen, dass es zum Beispiel Verschwörungen gibt, selbstverständlich. Und wie kann man nur so naiv sein, zu glauben, es gäbe keine, unter anderem zum Beispiel Wilson hat es gesagt, oder auch ja. Kennedy und Eisenhower.
Roosevelt. Ja, in der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn es geschieht, dann kann man darauf wetten, dass es genau so geplant worden ist.
Ja.
Das war Franklin D. Roosevelt. Ja, zum Beispiel. Und die Bedeutung des Geldes. Was Henry Ford hast du hier zitiert? Wenn die Menschen wüssten, wie ihr Geldsystem funktioniert,
gäbe es morgen eine Revolution.
Nicht, dann hätten wir schon morgen
früh eine Revolution.
Morgen eine Revolution.
Deswegen sage ich ja auch, wenn die Menschen wirklich nicht mehr abgeschnitten wären von diesem Grundwissen des Geldes, der Wirtschaft und auch der Verschwörung, dann wäre morgen der Widerstand da, der allgemeine Widerstand. Dann würden die Menschen begreifen, dass der Gegner eigentlich nicht irgendwo außen ist, andere Völker, die ständig sich gegenseitig bekämpfen, sondern in der eigenen Regierung sitzen, um uns an der Demokratie zu hindern, dass wir selber denken dürfen und unser Wissen uns bemühen dürfen.
Der Andreas Winter hat eine Geschichte zitiert gestern, und zwar von den Tuareg. Dass die Tuareg noch heute Sklaven kaufen oder besitzen, also dieses Nomadenvolk der Nordafrika, und dass diese Sklaven durch Blechreifen am Hals oder an der Hand auch gekennzeichnet werden. Viele sind schon in die Sklavenschaft hineingeboren, also das, was wir im amerikanischen Sklaventum ja auch hatten, oder Sklaverei. Und das Interessante war, dass sie tatsächlich voll d'accord sind, dass sie das sind. dass sie also das völlig okay sind, dass sie vergewaltigt werden, dass sie halt schwere Arbeiten verrichten und dass sie getötet werden, wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind. Hm. Und jetzt kommt das Härteste, dass sie, wenn jemand sie befreien will, dass sie sogar den verpfeifen bei ihrem Herrn. Das heißt, die sind so in der Sklavenschaft, mit der Sklavenschaft verhaftet, haben sich damit identifiziert, dass sie Angst haben, ja, da rauszugehen.
Ja. Ja.
Und jetzt fällt dir sicherlich Goethes Spruch ein.
Oder also niemand, ja, ja. Niemand ist schlimmer versklavt als derjenige, der fälschlicherweise annimmt, in einer Demokratie zu leben.
Genau, das er sei frei.
Ne? Ja, oder er sei frei.
Genau, das war sein Originalzitat. Genau. Das heißt, das haben wir jetzt, kann man so sagen, perfekt, in einer Perfektion, wie wir sie auf der Erde noch selten hatten.
Ja.
Also jedenfalls hier im Westen.
Ja.
Prosperität, also eigentlich Wohlstand.
Mhm. Ja.
Ja. Sattheit.
Ja.
Sattheit, also jedenfalls was die Bäuche angeht. Aber Sklaven mit Schlips.
Ich muss nochmal dein Gedankensbeispiel von eben nochmal, ja. Das ist ja hochinteressant. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn dieser Koma-Zustand weiter andauert, in dem die meisten, vor allen Dingen auch jungen Menschen, sich befinden, allein durch die Digitalisierung, durch die Smartphone-Epidemie oder Demenz, wie Professor Spitzer das ja festgestellt hat, wo also die Gehirne von Kindheit an zerstört werden in ihrer Entwicklung oder in ihrer Fähigkeit, sich weiterentwickeln zu können.
Weil ein Gehirn wesentlich komplexer ist als jedes Smartphone oder jeder Computer.
Ja. Ja. Und weil sie ja durch die Technologie sozusagen davon abgehalten werden, sich selber entwickeln zu können, weil sie ja ständig mit diesem Gerät verbunden sind und sich die Arbeit der eigenen Tätigkeit abzunehmen, vor allen Dingen auch der Schüler, die jetzt, wenn der Apparat ausfällt am Abitur, völlig unfähig sind, noch Bruchrechnungen oder Überschlagsrechnungen auszuführen. Das habe ich ja erlebt. Und das haben wir erlebt, als wir im Auerbach-Keller waren vor 2 Tagen. Mhm. Und dann hieß es, na, ihr könnt hier nicht reinkommen. Die Technik ist ausgefallen. Wir müssen jetzt auf Zettel schreiben. Ne? Da habe ich mir gedacht, na klar, die können nicht mehr schreiben. Sie müssen ja nicht mehr schreiben. Sie können auch nicht mehr rechnen.
Ja.
Da ist der ganze Apparat zusammengebrochen, weil die Digitalisierung versagt hat, der Strom.
Ja.
Und wie gesagt, wenn dieser Koma-Zustand, das heißt die völlige Abhängigkeit von Digitaltechnik und elektrischem Strom natürlich, so weitergeht bis zur Abschaffung des Bargeldes, ja, wo sich auch keiner wieder auflehnt. Die müssen ja im Koma sein, wenn die Menschen noch nicht mehr ihren größten Freiheitsentzug wahrnehmen mehr, der durch die Abschaffung des Bargeldes passiert, dann können die nur im Koma sein. Alleine Wiedenbach. Oder wenn sie erfahren, dieser Staat ist ein Überwachungsstaat seit 1945. Das hat Foschepoth, der Professor für Geschichte, in einem Buch veröffentlicht. Keiner geht auf die Barrikaden. Keiner sagt, was? Die Stasi war harmlos dagegen. Aber keiner hat es wahrgenommen. Wer weiß das denn? Oder sie wissen noch nicht mal, dass es hier eine Geheimarmee in Europa gab, die Terrorismus ausgeübt hat. Wobei wahrscheinlich 90% sagen, die Geheimdienste vom eigenen Staat produziert wird. Terrorismus vom eigenen Staat.
Gibt's du sprichst jetzt auf die Forschung von
Daniel von Daniel Ganser zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist doch eigentlich ein Grund aufzustehen und Widerstand zu leisten und zumindest öffentlich in den Medien aufzustehen und zu sagen, da gehen wir mal hinein und gucken mal, wie kann das denn sein? Wo laufen denn die Prozesse gegen die Täter? Überhaupt keinen Prozess.
Na gut, also
Also gegen die NATO wird sicherlich keiner einen Prozess führen können.
Du hast es geht ja darum auch, dass die Hochfinanz, offensichtlich eben nicht nur die Schnüre des Geldbeutels in der Hand hat, sondern noch
auch die politischen Bewegungen natürlich steuern.
Ja, und da hast du irgendwo einen Rothschild zitiert, ich sag's mal sinngemäß, diejenigen, die verstehen, wie dieses Geldsystem funktioniert, sozusagen das Schöpfen aus dem Nichts, die wenigen werden so gierig auf das Geld und an Anteil daran zu nehmen sein, dass sie keine Gefahr darstellen. Und die anderen werden es nie begreifen.
Ja.
wie dieses Geldsystem funktioniert. Man könnte sagen, okay, Bargeldabschaffung können wir das, aber das ist ein anderes Thema, das ganze Geld abschaffen.
Ja. Aber ein anderes Geldsystem wäre eine Möglichkeit. Es gibt ja viele Geldsysteme in der ganzen Geschichte, hatten sich ja das bewiesen, dass es auch selbst ohne Zins gehen würde.
Ja. Ja.
Oder also andere Wirtschaftssysteme. Selbstverständlich gibt es viele Wirtschaftssysteme neben dem Neoliberalismus, der uns jetzt terrorisiert weltweit. Und all diese Dinge werden ja verschwiegen.
Deswegen lass uns noch mal ein paar Indizien für das Wachkoma. Also ich würde jetzt sagen, Greta ist ein Wachkoma.
Gutes Beispiel, darf ich aber noch vorher weg ein anderes Beispiel. Also es war um 2000, dann wurde der Bologna-Prozess eingeläutet. Das heißt, die europäischen Hochschulen wurden gleichgeschaltet durch den Bologna-Prozess. Das heißt, es gibt überall Master und diese Bachelor-Geschichten, Abschlüsse. Und heute weinen die Professoren, die das miterleben, was da für ein Theater und was für eine Bildungszerstörung dadurch stattgefunden hat, auch durch die Kompetenz sozusagen Geschichte. Es gibt ja Kompetenzen, tausende Kompetenzen hat man definiert, nicht nur in Deutschland, auch natürlich in ganz Europa. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als die Entfernung vom Denken, vom Zusammenhängen in kleine Tätigkeiten ausüben. Zum Beispiel, wenn man heute sagt Lesefähigkeit, dann reicht es, eine Betriebsanleitung zu lesen. Nicht etwa Literatur, die man ja auch verstehen können muss irgendwann.
Oder
sondern, aber man kann ja lesen beispielsweise. Ne? So kommt man irgendwann auch zum Abitur. Oder man muss bedienen können eine Tastatur, damit man seine Aufgaben lösen kann. Denn der Apparat kann die ganzen Rechnungen, der kann da Differentialgleichungen lösen. Da braucht man also nichts mehr können, außer tippen können und wissen, wie man die richtigen Reihenfolgen eintippt. Das ist die Anforderung von heute geworden, zum Teil, zum Großteil leider. Und also 38 Hochschullehrer haben wir heute in Deutschland etwa. Und die haben alle geschwiegen dazu, dass das gesamte Hochschulwesen umgebaut worden ist. 38.000 Hochschullehrer. Okay. Also diese Masse hat einfach nichts getan. Was sie nachher, Jahre später, ständig zornig wieder beanstandet haben, dass das überhaupt passieren konnte, da haben sie natürlich gesagt, ja, wer ist schuld? Der Bertelsmann Verlag, ja, natürlich stand der dahinter. Oder die europäischen großen Tische der Großindustrie, ERT, also ein Think Tank, ein ganz mächtiger. Also die Think Tanks unter anderem und die Stiftungen natürlich sind die Täter eigentlich, die steuern ja auch die Politik. Also Bertelsmann steuert ja auch die Sozialpolitik. Denkt man an 2010, da die Agenda kommt ja nicht von Fischer oder Schröder, sondern kommt von Bertelsmann. Ich meine, dass die Politiker schweigen, das ist mir klar. Die haben immer schon geschwiegen und haben sich bezahlen lassen dafür. Aber die Hochschullehrer, die hätten noch aufstehen können. Man hat ja das Demonstrationsrecht, auch im Beamtenrecht.
Da war die Angst.
Wenn die intelligente Elite schweigt,
ja, weil das ist was
ganz Gefährliches.
Weil sie Angst haben um ihren Job.
Sie sind Beamte, Entschuldigung. Die sind Beamte, die können ihren Job nicht verlieren.
Ich habe deswegen etliche Professoren kennengelernt in dem Forschungsinstitut, da Anfang der 90er, das sich mit nachmaterialistischer Naturwissenschaft beschäftigte. Und ich habe etliche kennengelernt, die gesagt haben, wenn ich sagen würde, wo ich wirklich stehe, mit meinem Geist, mit meinem Herzen und sonst was, dann wäre ich morgen draußen. Und in dieser Angst leben die. Ja, also dieses... Ich werde rausgeschmissen, wenn ich für das stehe, für das ich normalerweise im Innenverhältnis stehe.
Also ich kenne nur, dass sie nicht mehr eingeladen werden zu Kongressen, nicht mehr veröffentlicht werden.
Also die aufstehen. Also die tatsächlich das tun.
Aber rausgeschmissen, wenn sie Staatsbeamte sind, also auf Lebenszeit Professor, die meisten sind ja Beamte, oder es war mal jedenfalls so, inzwischen hat sich das ja auch verändert, teilweise befristete Professorenschaften, die dann irgendwann vielleicht auf Lebenszeit ausgestellt werden. Aber damals, die Alten, die damals versagt haben, im Jahre 2000, das waren alles Verbeamtete, auf Lebenszeit beamtete Professoren, die 38.000. Und denen habe ich das auch vorgeworfen auf solchen Kongressen, zu denen ich heute noch hingehe und sage, wie konntet ihr das? Und die sagen mir dann auch noch, sie haben völlig recht, aber die Forschungsgelder fließen dann nicht mehr. Und sie können dann nicht mehr Präsident werden. Und viele wollen ja auch noch ein bisschen höher steigen. Oder Institutsdirektor werden oder Dekanatsleiter und so weiter. Das läuft dann nicht mehr. Dann werden sie nicht mehr gewählt, ganz einfach. Und das verstehe ich natürlich, ne? Wenn sie auf Karriere aus sind. Und das halte ich für das Gefährlichste. Diese Karrierevorstellung, die macht eigentlich alles zunichte. Wenn man erwartet, dass aus der Elite ein Widerstand kommt. Und das wissen die natürlich genau, die Herrschaften, ne? Da, die die Schnüre in der Hand haben. Ne? Die sagen, die werden den Mund immer halten. Ne? Auf das Volk können wir uns nicht verlassen. Deswegen müssen wir es ruhig stellen. Durch Drogen. Mhm. Und die werden auch durch Drogen stillgestellt.
Was sind für dich Drogen?
Drogen ist das Smartphone. Die wichtigste Droge überhaupt ist nicht der Alkohol, Zigaretten oder die wirklichen Drogen, die sogenannten wirklichen Drogen. Die schlimmste Droge ist die Verdummung durch die Schule, durch die Medien und das Smartphone, die Technologie, die Digitalisierung.
Also man hat uns ja da, durch das Smartphone hat man uns dazu gebracht, den Blick zu senken, den Kopf zu senken. Wie Obey. Es gibt ja auch so welche, die sogar da Obey draufstehen haben. Also den Blick nach unten.
Ja.
Ist wunderbar. Würde dazu passen. Also permanent siehst du Menschen, die so gehen. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Ich tue das. Ich tue das.
Und das beobachtet man sogar in den Kindergärten, dass einige Leiterinnen von Kindergärten sagen, wenn die Eltern reinkommen, das Smartphone am Kopf, die sehen ihr noch nicht mal ihr Kind, das sie gerade abliefern. Oder wenn sie es wieder in Empfang nehmen mittags, dann beschweren sich die Kinder inzwischen und sagen das den Erzieherinnen, meine Mama, die fragt gar nicht, wie es mir geht oder heute ergangen ist. Das haben wir gerade, bevor wir hierher fuhren, uns kurz angeschaut im Fernsehen. Es wurde gerade gesendet, dem Augenblick. Also die empfehlen den Eltern, ihr Handy doch wegzulassen, wenn sie ihre Kinder hinbringen oder abholen.
Okay, also aufwachen. Aufwachen. Wir haben noch ein Spiel, einmal Greta. Das habe ich jetzt reingeworfen.
Also, nun, wenn man nach den Wurzeln graben, war ja deine ursprüngliche Idee, als du von das Volk genannt hast, oder nein, beim Pädagogischen, hast du ja nochmal den Begriff Wurzel erwähnt. Ja. Natürlich muss man bei Greta auch nach den Wurzeln fragen. Wer kommt eigentlich auf die Idee, eine 16-Jährige, inzwischen auch in China, eine 16-Jährige dahinzustellen und dass sie nachher, also, ich habe nur mal geklickt im Internet bei YouTube und dann hat das irgendjemand mal nachgeforscht. Das geht bis Arrhenius zurück, die Verwandtschaft dieser Familie, der Tochter.
Bis Arrhenius?
Arrhenius, der Physiker, der mit CO2 damals zum ersten Mal auf CO2 gestoßen ist, dass es eine Bedeutung haben könnte für das Wetter.
Ah, okay.
Der berühmte Physiker und Nobelpreisträger, einer der Gründer des Nobelpreises, hat das festgestellt. Und also die Familie ist eine ganz interessante Dynastie, kann man schon fast sagen. Und also wenn das der Hintergrund ist, eine berühmte, wohlhabende Familie, die selbst Bezug zum Klima hat, so gewissermaßen, dann kann man sich selber ausrechnen aus dem Bauch heraus, was das für eine Aktion ist. Eine reine Propagandaaktion natürlich. Vor allen Dingen, weil die Schüler, alle, die auf die Straße gehen heute, wenn man sie fragt, was ist eigentlich Klima, dann haben die von nichts eine Ahnung. Und wir haben es vorgestern erlebt, als wir an der Schule vorbeigingen, wie Schüler gerade draußen, 200 etwa, von irgendwelchen Lehrern da aufgepusht worden sind, politisch aktiv zu werden. Ich habe nicht verstanden genau, worum es da ging, aber sie sollten sich einsetzen, 8-Jährige, 9-Jährige waren das, für ihre politischen Ziele, für die sie später die Verantwortung mit haben. Das finde ich unfassbar, was hier abläuft.
Ja.
Dass ich habe so eine Propaganda in der DDR mir gar nicht mal vorstellen können, die jetzt ja globalisiert ist. Deswegen ist sie ja so gefährlich. Sie haben ja keinen Außenbereich mehr. Es ist ja überall der gleiche Propaganda-Apparat.
Also ich glaube, bei Greta kann man schon eindeutig sagen, also ich habe neulich Fotos gesehen, dass da eine Mitarbeiterin aus dem Soros-Bereich immer hinter ihr und bei ihr ist. Da ist ja ganz viel Geld im Hintergrund und ganz viel Beziehung, denn sie ist in Davos eingeladen worden, also beim Weltwirtschaftsforum. Ja, Rupert Sheldrake war richtig stolz, als er mal nach Jahren da gebeten wurde, einen Vortrag zu halten. Ja. Ja, die schafft das innerhalb eines halben Jahres. Der Papst hat sich mit ihr auf dem Petersplatz unterhalten. Ja. Ja, der Dalai Lama schickt ihr einen Gratulation und Unterstützung. Sie hat vom Europaparlament gesprochen. Sie hat eine goldene Kamera bekommen. Ja, alle anderen Teilnehmer von der goldenen Kamera haben SUV oder wie heißen die? SUV bekommen als Preis in dieser Show. Ja. Okay, das heißt, Hammer, was die innerhalb eines halben Jahres vollbracht hat.
Ja.
Also da sag ich, da muss man doch mit normalen, gesunden Menschenverstand
aus dem Bauch heraus schon
ganz klar sehen, dieses Mädchen wird benutzt. Ja, für eine bestimmte Agenda.
Und die Agenda heißt jetzt grüner Kanzler in Deutschland, CO2-Steuern, weil ne, jetzt Rezzo zum Beispiel, ja, ne, der ja käuflich ist. Man kann also irgendwelche über Tube One, ab 15.000 kannst du so einen Influencer mieten. Mhm. Ja, und das war ja eine Woche vor der Wahl.
Ja. Ja,
und gehypt wurde er durch t-online.de. Ja. Da dachte ich immer, das wäre Telekom. Pustekuchen gehört Ströer, dieser Firma, die auch Tube One besitzt und Influencer anbietet.
Ja. Ja?
Und die hat ihren Influencer gehypt. Jeden Tag ein paar ins Nachrichtenportal t-online.de. Ja, seit 2015 gehört das diesem Werbekonzern Ströer. Und dann wurde gehabt, ja, es sind so viele Klicks bei dem und der ist so ne, ganz besonders. Und dadurch wurde er natürlich gehypt.
Ja, ja.
Und jetzt heißt es bei der Zeit, ja, von Rezzo bis zum Finanzminister, alle wollen die CO2-Steuer.
Ja.
Ist doch klar.
Ist unglaublich.
Also, da muss ja sein. Sag mal, habt ihr noch alle?
Ja.
Und das muss man doch sehen, dass wir wirklich jetzt verarscht werden. Jetzt
aber
werde ich mal richtig derb.
Ja. Selbst bei Schellenhuber, der ja vorher schon so gehypt worden ist, Schellenhuber, der Professor dort in Potsdam für dieses Klimafolgenforschungsinstitut, Leiter, der wurde ausgezeichnet von der britischen Königin.
Ach nee.
Ja, der war Papstberater, natürlich auch Frau Merkel-Berater. Ja, das sind politische Auszeichnungen sozusagen. Ne?
Ja.
Das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun.
Ja.
Der ja schon das immer so gepusht hat, dass die Klimaerwärmung und die Gefahr, das wurde ja dann zur Klimareligion praktisch erklärt sozusagen. Das ist ja eigentlich die Klimareligion, die löst ja die Religion eigentlich langsam ab.
Ja klar,
die werden abgeschafft Schuld. Geradezu.
Das typische das Beispiel ist
Schuld und Sühne.
Schuld und Sühne,
ja.
Ablass.
Genau,
ja. Schuld, ihr seid schuld am Klimawandel, aber wir haben den Ablass in Form von CO2-Steuern. Sowas Banales, aber die Leute wählen grün. Die wählen sozusagen ihren Schlachter.
Ja, richtig.
Entschuldigung, ich habe als 16-Jähriger habe ich Plakate von der grünen Liste Umweltschutz aufgehängt und erste Glassammlung im Kreis gemacht. Also Umweltschutz sofort.
Aber warum ist das überhaupt nicht möglich? Warum ist diese Entwicklung möglich? Und das muss damit zusammenhängen, dass wir Verschwörungen als Verschwörungstheorie bezeichnet haben, dass wir uns das überhaupt gefallen lassen.
Ja.
Das Banalste, was es gibt, sind natürlich Verschwörungen. Wir haben Dutzende, kann man aufzählen, nach dem Zweiten Weltkrieg, Verschwörungen, Dutzende, die abgelaufen sind. Der Vietnamkrieg natürlich, unter anderem auch natürlich die Geheimarmeen der NATO oder der Betrug jetzt in der Industrie meinetwegen jetzt mit den Abgasgeschichten. Wurde auch als Verschwörung in Amerika vor Prozessen, also im Prozessverfahren sozusagen, als Verschwörung bezeichnet, was die Autoindustrie sich geleistet hat. Mhm. Wir haben auch die Abschaffung des Bargeldes, ist natürlich eine Verschwörung, die über uns jetzt hereinbrechen wird in den nächsten Jahren und so weiter.
Also das ist so apodiktisch, das ist so, als wenn das schon unabwendbar ist. Dann sage ich, nee, ist für mich nicht unabwendbar. Da beginnt es bei jedem Einzelnen.
Ja. Wobei, wenn man genau wissen will, woher kommt jetzt zur Wurzel wieder, wo kommt eigentlich der Begriff her? Aus den 68ern, als damals Kennedy ermordet worden war, hat die CIA ein Dokument herausgebracht. Leute, die jetzt solche Hintergrundinformationen haben und zu Vorwürfen greifen, nachdem die Regierung ist involviert, die würde man als Verschwörung
für den Tod von Kennedy.
Die sollte man als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Das Dokument ist im Internet, jeder kann sich angucken. Ne? Also der Begriff kommt von der CIA. Von niemandem anders. Mhm. Und heute wird ja immer wieder benutzt für Leute, die sagen, Impfen ist ungesund oder 11. September ist eine Verschwörung der Regierung oder was gibt es noch, das Klima, das ist natürlich eine Geschichte, haben auch wieder die Geldeliten eine Rolle gespielt, um die Völker unter einem Mantel zu bekommen, also um eine Religion für alle zu haben, hinter die sie sich stellen müssen dann, damit man sie
das fängt geht
über die Angst, ne? Angststeuerung. Und das kriegt man natürlich nicht in die Köpfe rein, weil sie an Verschwörungstheorien, weil sie immer glauben, das, was da abläuft, das kann ja nicht sein, ist eine Verschwörungstheorie. Und man muss sich also erstmal daran gewöhnen, dass Verschwörungen was Normales sind, dass sie tagtäglich nicht nur im privaten Bereich, sondern selbstverständlich vor allen Dingen in der Politik ablaufen.
Also was ist eine Verschwörung? Eine Verschwörung ist im Prinzip, dass eine Gruppe von Wesen, ich nenne es mal Wesen, ein Spezialinteresse hat, dass sie
in dieser Form vor der Öffentlichkeit geheim hält und nach außen etwas anderes verkauft, als sie tatsächlich tut.
Ja.
So. Also den Krieg gegen den Terror brauchte ein Ereignis, was so gewaltig ist und medial natürlich auch vermarktet. Es waren ja Milliarden, die das da Zeuge wurden, als die Türme da gesprengt wurden und auch WT-7, wo kein Flugzeug keine Aluminiumdose reingefallen ist, dass sie also etwas tun, was der Menge der Menschen nicht bekannt ist.
Ja.
Um einen bestimmten Vorwand zu haben, um ihr Interesse nochmal durchzusetzen. Und das, wenn man beim Geld anfängt, dann sieht man, dass da bestimmte Interessen sind.
Zum Beispiel bei der Gründung der Federal Reserve Bank in Amerika 1913. Ne?
Ja.
Offiziell inzwischen anerkannt als Verschwörung von wenigen Leuten.
Ja.
Rockefeller und Rothschilds und Warburgs und so weiter. Das kann man selbstverständlich nachlesen.
Also David Rockefeller hat es, glaube ich, selber gesagt, wenn ihr uns der Verschwörung oder
bezichtigt,
sowas bezichtigt, dann
muss ich es leider zugeben. Ne?
Ja, ich fühle mich schuldig, aber und das ist in Ordnung. Ja, ich finde das in Ordnung. Da gibt es ja auch die Fabian Society als Beispiel.
Ja.
Der Wolf im Schafspelz. Ich glaube, im 19. Jahrhundert gegründet. Wichtige Leute wie Blair waren da auch Mitglied. Wo es eben, weil du nämlich von den Eliten sprichst. Ich habe mit jungen Menschen gearbeitet, die einen Hauptschulabschluss, wenn überhaupt, hatten. Häufig abgebrochene Schule oder Sonderschulabschluss.
Ja.
Hochintelligent.
Ja.
Ja, hochintelligent. Das heißt, die Fiktion, dass wir Menschen unterteilt sind, da gibt es eine Elite und da gibt es die Massen, die doof sind. Und ich sage dann, nee, das stimmt nicht. Es gibt nur eine Menge von Leuten, die glauben, dass sie doof sind. Aber sie sind es gar nicht.
Ja.
Sie sind es gar nicht. Und darum geht es eigentlich, dass wir unsere Mitbrüder und Schwestern aufwecken, dass sie gar nicht so doof sind, wie sie sich halten. Also, oder halten gemacht werden, oder sich haben halten lassen, wie du es nennen willst.
Ich finde, ich finde sogar die Voraussetzung, dass du intelligent wirst, ist, dass du je mehr Schule nicht bekommst, denn die Schule ist überhaupt dann nur dazu da, deine Intelligenz abzubrechen zu behindern.
Da würde ich gerne nochmal Bildung.
Ja.
Was ist eigentlich Bildung? Nochmal ein extra Gespräch drüber machen.
Jetzt also ich sehe das genauso.
Ja, also was können wir tun zum Aufwachen? Wenn zum Beispiel es gibt die blaue Hand bei Facebook und auch als Internetadresse. Und die wurde eine Woche vor der Wahl, der Europawahl, wurde gelöscht auf Facebook. Die hatte 40.000 Likes. Einfach gelöscht.
Ja.
Punkt 2.0 auch gelöscht. Ja, also da haben unterschiedlichste Menschen, einschließlich unsere Videos, haben Aufklärungsarbeit gemacht. Und Facebook hat diese Seiten gelöscht. Was könnte man also alternativ machen, um bestimmte Informationen, die in den Öffentlich-Rechtlichen also nicht rüberkommen, weil gar nicht solche Menschen eingeladen werden, oder so, abgeschnitten werden im Wort, dass sie ihren Gedanken gar nicht äußern können. Was kann man also tun?
Zum Beispiel durch die alternativen Medien die verschwiegenen Wahrheiten doch ans Licht zu bringen. Oder indem die Sätze, wie zum Beispiel den von dir zitierten Rockefeller, indem sie doch veröffentlicht werden durch irgendwelche Bücher. Und die Wahrheiten liegen auf der Straße, man braucht sie ja nur aufsammeln. Ich habe ja nichts selber gesagt, ich habe ja nur gesammelt und ein bisschen zusammengefasst und auch keine Thesen aufgestellt. Ich sage nur, hört euch doch mal an, was die Wahrheit sein könnte von den Leuten, die etwas mehr wissen als ihr, weil ihr nicht die Archive kennt, die Geheimarchive vor allen Dingen nicht. nur einige wenige Leute irgendwann nach 30 Jahren kommen daran und können dann, wenn sie Glück haben, das auch noch veröffentlichen. Dann kommt die Wahrheit ja doch raus.
Ja, ich habe jetzt kürzlich auch wieder gelesen, die NSU-Akten in Hessen sollen 120 Jahre unter Verschluss bleiben. 120, dann ist wirklich niemand mehr da. Dresden hat beschlossen, glaube auch irgendwie 80 Jahre oder sowas, die Ergebnisse der Forschung über die tatsächliche Zahl der Toten durch die Angriffe der Alliierten.
Ja.
Man hat sie offiziell jetzt festgelegt auf 24.000, glaube ich. Also mindestens eine Null wahrscheinlich weggestrichen. Und das auch über 80 Jahre oder so.
Ja.
Unter Verschluss. Das heißt, der öffentliche Diskurs darüber kann gar nicht stattfinden.
Es sei denn, irgendjemand kommt auf die Idee und macht es trotzdem. Kommt irgendwie an die Akten heran. Es gibt ja ab und zu bei WikiLeaks dann irgendwelche Leute, die dann von Geheimdiensten her an doch etwas auspacken. Zum Beispiel der Moss, der hieß ja noch vom militärischen Abschirmdienst, der das Buch geschrieben hat. Auf jeden Fall hat er da berichtet über einen Geheimvertrag von 1949. Mhm. Über zwischen der Bundesrepublik und der USA, der beinhaltet, dass eben Deutschland bis 2099 sozusagen nicht frei ist, was Pressefreiheit angeht oder was politische Freiheit angeht. Sogenannte Kanzlerakte. Ich weiß, komme nicht auf den Namen, aber auf jeden Fall ist es veröffentlicht worden vor einigen Jahren. Und der hat also ausgeplaudert, kann man sagen. Ne? Ist ein Geheimdienstmitarbeiter und hat es doch ausgesagt. Was man immer wieder natürlich bestritten hat, aber selbst die Zeit hat einen Hinweis gegeben, dass diese Akte existiert und die die unsere Unmündigkeit sozusagen für viele Jahrzehnte noch festschreibt.
Wir haben ja jetzt durch die Anstalt, ne, diese ZDF-Serie, ist ja mal öffentlich geworden über die verschiedenen Beziehungen der Zeit, ja, also diese Wochenzeitung, die als so liberal und so fortschrittlich, also in meiner Jugend und so, dachte ich, ja, die Zeit muss man sich ab und zu kaufen, damit man ja intellektuell auf dem Stand ist. Die Zeit mit dem Herrn Sommer war...
Theo Sommer
war Mitglied
bei den Bilderberger. Ja.
Seit sozusagen seit den 50er oder 60er Jahren, aber nie wurde in der Zeit auch nur ein Sterbenswörtchen
darüber gesagt. Über
Bilderberger geschrieben, dass es sie überhaupt gibt.
Ja.
Das heißt, wenn die Zeit, die Bildzeitung, ne, die FAZ, ich glaube die Süddeutsche auch, aber jedenfalls, wenn diese Medien bei einer Versammlung dabei sind, wo diese Chatham-Regelung, also nichts geht nach außen.
Wie heißt es? Chatham House.
Chatham House. Okay. Regelung gilt, dass nichts nach außen geht. Dann kann man doch, also wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, davon ausgehen, dass diese Medien nichts als Sprachrohre der Politik dieser Gruppe sind.
Ja.
Weil sie nie über die berichtet haben.
Ja.
Jetzt müssen sie, auch die offiziellen Medien, ne, die GEZ-Medien, müssen, ja, weil halt das Internet es offenbar macht, dass eine Frau von der Leyen immer noch hofft, Kanzlerin zur Kanzlerin erhoben zu werden durch dieses Gremium. Ne, die ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal da gewesen. Also, müssen sie berichten. Und Bilderberg hat selber jetzt eine offizielle Seite, wo sie die Mitglieder, die da eingeladen werden, beziehungsweise die Gäste, auflistet.
Ja, der Joffre ist auch immer eingeladen gewesen, ne, von der Zeit.
Ja.
Eine Episode, als ich Schüler war am Gymnasium in Nordenham, dann hat der Deutschlehrer gesagt, es wäre doch ganz nett, wenn ihr auch die Zeit abonnieren würdet. Und hat uns alle dazu gebracht, uns dieser Klasse damals, 10. Klasse, dass wir die abonniert haben. Weil wir dachten, ja, dann wird die Deutschnote besser, selbstverständlich. Dann sind wir auch noch in die Goethe-Gesellschaft eingetreten, weil er auch noch Mitglied der Goethe-Gesellschaft war. Ja. Das wäre doch ganz gut für eure Entwicklung, eure geistige. Wenn ich heute dran denke, ne, dass die Zeit, das war ja im Grunde ein Indoktrinationsmittel erster Ordnung. Mhm. Aus heutiger Sicht sozusagen, ne? Also da wurde mir erst bewusst, was Paul Sethe später mal gesagt hatte oder früher, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten in der Welt, die ihre Meinung öffentlich äußern dürfen. Mehr gibt es nicht von Pressefreiheit. Mhm. Oder damals Swinton, der Chefredakteur der New York Times, der gesagt hat, wir werden dafür bezahlt, dass wir lügen. Wir sind nichts anderes als Prostituierte des großen Geldes, nichts weiter. Denn das sind ja Industrien, die Presse. Daraus das ist ein Wirtschaftsbereich, ja. Genau wie die Kirche, die katholische. Was können wir denn von denen erwarten, von vornherein? Doch keine Aufklärung. Aufklärung kommt von Leuten wie Mausfeld, der erste Professor, der gesagt hat, erstens, wir sind keine Demokratie. Und die gibt es nicht. Die gab es auch nie. Denn Demokratie ist, wenn die Bevölkerung an ihrem Schicksal teilhaben kann. Mhm. Und hat er aufgezählt, wo. Und das kann jeder sich aus dem Bauch raus sagen, wo hast du Einfluss? Auf das Geld? Auf die Außenpolitik? Auf die Impfungen? Auf Uranmunition? Auf irgendetwas Wichtiges, was dein Schicksal massiv beschädigt? Nein. Also wo lebst du eigentlich? In deiner Illusion. Mhm. Du lebst weiter in deinem Koma-Zustand. Und das ist das Erste, wo man uns belügt in der Schule. Wir haben eine der besten Demokratien dieser Erde. Ja, das ist die schlimmste Lüge, finde ich, überhaupt. Warum ist da nicht schon der Widerstand gewachsen, der Elite, der Bildungselite? Warum schweigen? Der Einzige, der den Mund aufmacht, Mausfeld. Ne? Deswegen sind die Vorträge ja
der ist jetzt
ausgebucht.
Aber, der ist emeritiert, oder?
Er ist emeritiert, deswegen jetzt ja. Kommt es raus. Ne? Ja, wir haben es ja. Vorher sagen können. Ne? Deswegen sage ich auch, die Bildungselite, das ist unser Hauptproblem.
Ja. Okay. Also, du meinst Erkenntnis allein. Also die Erkenntnis allein, dass, da muss man ja mal noch eins sehen. Die sind ja nicht doof vom System. Die sind ja psychologisch klasse geschult, wie sie zum Beispiel eine Lüge zwischen zwei Wahrheiten einpacken. Wunderbar. Wunderbar können die das. Ja. Und wir werden ja tagtäglich mit einem Haufen Wahrheiten bombardiert. Und dazwischen gibt es die sozusagen Lüge, die sozusagen wie eine Saat dann aufgeht. YouTube, ne, das haben wir jetzt gesehen. Es ist käuflich. Es ist absolut käuflich. 15.000 Euro für, also Minimum für eine Kampagne.
Ja. Das Geld steuert alles, ne? Geld regiert die Welt.
Okay, aber könnte es sein, dass der Einzelne viel, viel mehr Macht hat, als derjenige, der jetzt ne, von dir als Teil einer Masse bezeichnet wird?
Ja.
Ist es nicht schon im Denken wichtig, dass wir aufhören, überhaupt das Wort Masse in den Mund zu nehmen. Weil dann ist klar, das sind die Opfer. Und da sind die Täter. Und ich glaube da nicht mehr dran. Ich glaube da nicht mehr dran, Frank Rüdiger. Ja, ich glaube, dass wir, jeder Einzelne, ja, gerufen sind, tatsächlich in die Selbstermächtigung zu gehen. Und davor haben so viele Menschen Angst.
Ja.
Ja, also im Prinzip ist es ein Erwachsenwerden, weil dann muss ich die Konsequenzen meiner Entscheidung selber verantworten.
Ja.
Kann sie auf niemanden anderen abschieben. Auch nicht auf einen Rockefeller oder Rothschild oder ja, Bertelsmann oder sonst was. So, das heißt, wenn ich den Einzelnen wieder als eine unglaublich große Macht ansehe, dass wenn er sich entscheidet, dem Ganzen nicht mehr zu glauben und auf sein Herz und seinen wachen Menschenverstand zu hören, dann haben wir schon einen, der, in den wiederum andere in Resonanz gehen können.
Ja.
Also ne, seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit morphischer Resonanz, morphischen Feldern. Das heißt, jeder Einzelne, der rausgeht, verstärkt dieses Feld. Weil ich glaube nicht daran, ich war in Bonn, ja, auf der Riesendemo 1980, 1981, wenn das war, Hofgarten.
Ja.
Natürlich haben wir uns gefreut auf der Autobahn mit den ganzen Bussen, ne? Also was, wir gehen jetzt nach Bonn und wir sind so viele und so. Und wenn ich es heute drauf gucke,
die haben sich einen abgelacht darüber. Gib ihnen ne, den Hofgarten, da können sie mal demonstrieren und sich austoben.
Aber letztendlich, ja, es war keine Macht in dem Sinne.
Ja, ja.
Aber Macht hat jeder Einzelne. Der aus der Angst rausgeht.
Und der vor allem aus dem Koma-Zustand erwacht.
Der aus dem Koma, ich halte es jetzt auch nochmal in diese, das ist so ein schönes Bild am hier oben, völlig unscharf, ne? Gut gewählt. Ja, Volk im Wachkoma. Ist aber nicht das einzige Büchlein, was du geschrieben hast, wo du aufforderst, wach zu werden. Ich denke, dass die Macht des Einzelnen wesentlich größer ist.
Auf jeden Fall.
Wesentlich größer als bisher angenommen. Und
wenn man ihn lässt, ne?
Stopp! Nein, ich als Erwachsener gebe nur so viel, ja, die anderen haben so viel Macht, wie ich ihnen diese Macht gebe. Ja. Wenn ich bereit bin, sozusagen allem ledig zu sein,
ja,
meinem Besitz, ja, und meines Rufes oder sonst was,
ja,
dann bin ich nicht mehr korrumpierbar.
Darf ich mal Stopp sagen?
Bitte.
Wenn man dir aber zum Beispiel bestimmte Worte und ein bestimmtes Denken schon verbietet und wenn du es dann doch sagst, in irgendeiner Weise bestrafst, ich muss jetzt nicht auf die Meinungsäußerungen gewisser sogenannter Rechtsradikaler verweisen, es gibt auch noch andere Beispiele, also Political Correctness, ne? Seine Sprachnormierung, die Sprache wird ja auch ständig verändert. Ja. Also heute wird ja der Krieg als Krieg gegen den Terror definiert, was der größte Terror an sich schon ist. Und die werden ja Krieger sozusagen heilig gesprochen, indem man sagt, ja, Friedensnobelpreis. Kissinger ist ein Beispiel, Obama ist ein Beispiel. Ja, ne? Das heißt, es wird völlig verkehrt heute, die Begriffe. Ja. Umgekehrt. Ja. Auch die Inhalte, die Lügen heißen heute Wahrheiten. Mhm. Und umgekehrt. Ne?
Ja, wir haben ja auch das, das heißt, Ministerium für Wahrheit ist ja schon im Werden.
Ja.
Und Korrektiv, habe ich jetzt irgendwo gelesen, ne? ist so ein Vorspann dafür. Das ist so eine Organisation, die für die Wahrheit recherchiert.
Ja.
Wunderbar, wunderbar. Also das Wahrheitsministerium von George Orwell ist im Werden und trotzdem kann der Einzelne, wenn er die Konsequenzen auf sich nimmt,
etwas tun. Dann ja, wenn er die erträgt, wenn er dieses Rückgrat hat und diese Kraft noch besitzt, obwohl er auch selbst von seiner Familie möglicherweise abgegrenzt wird oder abgeschottet und beleidigt vielleicht sogar als Trottel. Der nicht erkennt, dass man die Realität akzeptieren muss, wie sie ist.
Ja.
Also das haben wir ja auch, oder ich habe es ja auch erlebt, ne? Diese Abschottungstendenzen, weil ich von Verschwörungen und nicht von Theorien spreche.
Ja.
Oder weil ich andere medizinische Empfehlungen geben würde meinen Kindern, wenn sie geimpft werden müssen angeblich. Oder und so weiter. Also da muss man auch schon Haltung besitzen, um das auszuhalten.
Also? Aufrichtig, aufrecht, also das Smartphone, Smartphone-Diät machen, weil das Smartphone allein schon uns nicht mehr aufrecht gehen lässt.
Ja, oder?
Es macht uns zu Dienern.
Und Geist und krank, vor allen Dingen auch krank, ne? Das Rückgrat verkrümmt,
obendrein,
die Mobilfunkstrahlung verändert ja das Gehirn auch.
Emanzipation ist gefragt. Und zwar auf allen möglichen Gebieten. Und egal, wo man anfängt, rausholen. Frank-Rüdiger Halt, ich danke dir für diesen, ist es ein Abriss, aber Volk im Wachkoma. Und ich freue mich auf das Gespräch über die Bildung. Was ist notwendig jetzt, um Bildung wieder Bildung werden zu lassen? Vielen, vielen Dank, Frank-Rüdiger Halt. Und auf bald.
Gerne, danke dir.
Liebe Zuschauer, fühlen Sie sich angesprochen, aber fühlen Sie sich nicht beleidigt. Wir werden auf breitem Gebiet, ich nehme das Wort verarscht. Ja, wir werden das, definitiv. Und jetzt ist es an uns, wieder zu uns zurückzufinden, zu dem, was wir spüren, wenn da was nicht stimmt. Aufwachen und dann die Konsequenzen auf sich nehmen. Sie werden entdecken, dass da eine Freiheit drin steckt,
von der sie gar nicht geträumt haben. Ich danke, dass Sie dabei waren und freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV. Und sage Tschüss.